Ja, liebe Schwestern und Brüder, es gibt zwei Arten von Predigttexten. Der eine, der spricht einem sofort an, der läuft wie Öl runter. Da hat man sofort jede Menge Ideen und zwei von denen haben wir jetzt gehört, sage ich mal. Das sind so sehr bildhafte Geschichten, wo unsere Fantasie angeregt wird, wo wir die sofort hineinsprechen in unser Leben, wo wir sofort eine Anwendung erkennen und wo es nicht so schwer ist, auch so Gedanken dazu zu finden. Und es gibt andere, die zweite Sorte, die sind sperrig und unangenehm oder unbequem. Die versteht man erstmal gar nicht. Und am liebsten würde man ihnen widersprechen. Der heutige gehört eindeutig zur zweiten Kategorie. Hört selbst. Ich lese aus Matthäus 10, Vers 34 bis 39. Wir sehen das auch an der Wand. Genau. Das ist die Luther-Übersetzung. Ihr sollt nicht meinen, sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Das ist schon ziemlich der Hammer, was Jesus hier raushaut, sag ich mal. Hier steht schwarz auf weiß, ich bin nicht dazu in diese Welt gekommen, um Frieden zu bringen. Nein, sondern das Schwert. Zwietracht und Streit als Ziele von Jesus? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Jesus ist doch der Friedefürst, so haben wir es vorhin gesungen. Er ermutigt uns, dass wir, oder sein Wort ermutigt uns, dass wir für unsere Stadt beten, für den Frieden unserer Stadt. Paulus schreibt im Epheserbrief darüber, dass wir das Evangelium des Friedens ausbreiten sollen. Wie denn jetzt? Schwert statt Friede? Das verstehe ich auf Anhieb nicht wirklich. Aber sowas passiert, wenn man Bibel liest, dass man an Stellen kommt, die man nicht versteht. Ist euch vielleicht auch schon so gegangen, oder? Mal eine Umfrage. Wer hat schon mal einen Bibeltext gelesen und hat ihn nicht verstanden? Okay, gibt ein paar Ausnahmen, die haben, aber die allermeisten haben gesagt, oh, das verstehe ich jetzt nicht. Was macht man dann? Dann muss man drüber nachdenken. Das ist so ähnlich wie googeln, nur krasser. Also man muss drüber nachdenken, was Gott uns hier sagt. Und eine Sache, die uns beim Nachdenken hilft, ist ein Blick auf den Zusammenhang werfen. Wo steht denn dieser Text? Wir haben den ja jetzt so einfach rausgerissen gehört. Wo steht dieser Text? Das machen wir jetzt mal bei diesem Wort vom Frieden und vom Schwert. Er steht im Matthäusevangelium. Was steht noch im Matthäusevangelium? So ganz bekannt, die Bergpredigt. Und in der Bergpredigt gibt es so ein Gebot Jesu, wo er sagt, liebt eure Feinde. Das ist relativ klar. Wenn es auch schwer zu tun ist, so ist es doch einfach zu verstehen. Jemand, der uns Feind ist, der ein Gegner von uns ist, mit dem den wir nicht so gern mögen oder so, oder einer, der ein echter kriegerischer Feind ist, den sollen wir lieben. Das heißt, es mit dem Schwert kann nicht so gemeint sein, dass wir das Schwert selbst in der Hand haben. Das wird dem ja voll widersprechen. Man kann ja jetzt schlecht den Feind lieben und ihn gleichzeitig einen Kopf kürzer machen. Das ist schwierig. Das wird sich widersprechen. Das geht nicht. Der gleiche Jesus, der von der Feindesliebe spricht, der spricht auch hier dass er keinen Frieden bringt, sondern das Schwert. Wenn man noch genauer hinschaut, wo steht dieser Vers, dieser Abschnitt, dann stellen wir fest, er steht in der Aussendungsrede. Im Matthäusevangelium gibt es 5 Reden. Die erste Rede ist die Bergpredigt. Die zweite Rede in Kapitel 10 ist die Aussendungsrede. Also es ist ein längerer Abschnitt, wo das ein Teil davon ist. Und dieser längere Abschnitt, da geht es darum, dass Jesus seine Jünger auf eine Missionsreise schickt. Also Jesus und seine Jünger waren eine ganze Weile schon miteinander unterwegs. Die Jünger haben das gehört, was Jesus gelehrt hat, und sie haben gesehen, was er getan hat. Die Kranken, die er geheilt hat, die Dämonen, die er ausgetrieben hat, so auf dem Wasser laufen und ähnliche Sachen sind auch schon passiert. Also sie haben schon ganz schön viel erlebt mit Jesus. Und jetzt sagt er, jetzt seid ihr dran. Ich schicke euch auf eine Missionsreise. Geht in die Städte und Dörfer. Und was tut er dort? Ihr predigt das Evangelium, sagt, kehrt um, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, und heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus und seid Boten des Reiches Gottes. Ach ja, sagt Jesus noch, vom Equipment, von der Ausrüstung her, ganz kurz halten. Leichtes Gepäck, Leute. Keine Ersatzklamotten, Vespa nur für einen Tag. Ihr vertraut auf dieser Reise voll drauf, dass Gott euch versorgt. Das ist die Aussendungsrede. Und dann kommt am Ende eben dieser Abschnitt. Wichtig ist das Stichwort, womit Jesus an etwas anknüpft, was er vorher gesagt hat. Das ist das Stichwort Frieden. Und das ist auch das, was die beiden Lesungen miteinander verknüpft hat, das Stichwort Frieden. Denn was sollen die Jünger tun als erstes, wenn sie in eine fremde Stadt, ein fremdes Dorf kommen? Sie sollen in ein Haus gehen, dort den Friedensgruß weitergeben, Friede sei mit dir. Und wenn es ein Haus ist, oder sie sollen dort, Moment, ich muss jetzt nachgucken, wie heißt es? Genau, sie sollen ein Haus suchen, wo ein Mann wohnt, der es wert ist, dass sie bei ihm Quartier machen. So heißt es. Und dann sollen sie dort bleiben. Und in jedes Haus, das sie kommen, sollen sie sagen, Friede sei mit dir, sollen Gottes Frieden auf das Haus legen, und wenn es das Haus wirklich wert ist, dann wird der Friede dort bleiben, und wenn es nicht wert ist, dann wird der Friede zu ihnen zurückkehren. Und wenn die Jünger in einer Stadt nicht angenommen werden, dann sollen sie den Staub von ihren Füßen schütteln und davon gehen. Wir hatten das am Donnerstag bei unserem Glaubenskursgespräch, Staub von den Füßen schütteln, das war aus der Aussendungsrede Jesu. Und dann kommt dieser Satz. Und also was mir klar wurde, als ich den Zusammenhang betrachtet habe, es geht hier nicht um Friedenspolitik, sondern es geht um Nachfolge. Es geht darum, was denn Nachfolge kosten kann. Es geht darum, dass Nachfolge Jesu kein Zuckerschlecken ist, keine friedliche, gemütliche Angelegenheit, sondern etwas mit Kampf zu tun hat. Epheser 6, die geistliche Waffenrüstung. Nachfolge hat etwas mit Kampf zu tun, weil die Jünger, die Jesus nachfolgen, Widerspruch erfahren werden. Die werden Gegner finden, Leute, die das nicht gut finden, was sie tun, die dem widersprechen. Und die sogar dagegen kämpfen werden. Und genau da knüpft Jesus mit diesem Wort an. Ich habe 3 Punkte dazu, 3 Zumutungen, die Jesus uns zumutet. Und die Überschrift, Jesus ist wichtiger. Jesus ist wichtiger. Das kann man so sagen, man fragt ja gleich, wichtiger als was? Man braucht es nicht dazu sagen, weil Jesus immer wichtiger ist. So könnte man das festhalten, und Jesus macht es hier so drastisch wie möglich deutlich. Also zunächst mal, die erste Zumutung ist die Zumutung des Unfriedens. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Es geht, wie wir schon festgestellt haben, nicht um einen Kreuzzug oder eine Rechtfertigung dafür, überhaupt gar nicht. Das Schwert, von dem Jesus hier spricht, ist nicht in der Hand der Jünger, sondern in der Hand der anderen. Das ist wichtig. Wir haben nicht das Schwert in der Hand. Die anderen haben das Schwert in der Hand. Das einzige Schwert, von dem die Bibel spricht, im Epheserbrief, ist das Wort Gottes. Das Schwert des Geistes. So wird es dort bezeichnet. Warum ist das so? Weil sich Menschen wehren gegen den Anspruch Gottes. Sie wollen ihm diesen Anspruch auf ihr Leben nicht zugestehen. Sie wollen nicht, dass Jesus ihr Herr wird. Deshalb gibt es Unfrieden. Und ganz besonders schwierig und notvoll ist diese Situation, wenn es unsere engsten Beziehungen betrifft. Wenn der Riss, der entsteht durch die Nachfolge Jesu, durch die eigene Familie geht. Wenn Eltern und Kindern einander entgegenstehen. Das ist jetzt vielleicht in unserem Zusammenhang nicht das Problem. Es ist vielleicht sogar so, dass Kinder, die zum Glauben finden, sich daraufhin mit ihren Eltern, mit ihren christlichen Eltern aussöhnen oder so. Also da stiftet die Nachfolge Jesu gerade Frieden in der Familie. Also Jesus sagt nicht, das ist immer so. Aber er sagt, damit müsst ihr rechnen, dass es passiert. Und wichtig ist, wir sind im Missionszusammenhang. Wir sind im Zusammenhang, dass das Evangelium in unbekannten Städten und Dörfern verkündet wird. Und wo das heute geschieht, da erleben Menschen genau das, was Jesus hier beschreibt. Dass es nämlich Unfrieden gibt in der Familie. Gerade in Zusammenhängen, wo andere Religionen so die Mehrheit stellen, da ist es eine große Herausforderung, wenn Menschen anfangen, Jesus nachzufolgen. Dann heißt es nämlich für sie, manches, was in unserer Kultur fest verankert ist, kann ich nicht mehr mitmachen. Das war im Römischen Reich so, wo man nicht mehr am Kaiserkult teilnehmen konnte und deshalb dann den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurde. Und das ist bis heute in vielen Ländern der Welt so, wenn Menschen Jesus nachfolgen, dann haben sie Probleme. Müsst mal die Berichte von Open Doors lesen. Jetzt haben wir gerade den Teenie-Elternkurs. Da geht es ja gerade um die gute Beziehung zwischen Eltern und ihren heranwachsenden Kindern, was ja auch ohne Nachfolge Jesu eine Herausforderung ist, sage ich mal, so ganz grundsätzlich von der Entwicklung der Kinder her. Aber wenn dann noch dieses Thema dazukommt, dann kann ich mir vorstellen, dass das wirklich Krieg in der Familie bedeutet. Das heißt, Jesus beschreibt hier nur, was viele erleben, wenn sie Jesus nachfolgen. Folgendes Zitat habe ich gefunden. Jesu Worte fordern uns auf, die Komfortzone zu verlassen und Stellung zu beziehen. Das kann auch schmerzhaft sein in der Familie, am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis. Könnt ihr euch selber ausmalen, was dieses Stellung beziehen bedeuten könnte und wo das Bekenntnis zu Jesus uns etwas kostet. Das hat damit zu tun, was Jesus hier sagt. Also, die Zumutung des Unfriedens wäre das Erste. Dieser Unfriede ist manchmal nicht vermeidbar. Das Zweite, die Zumutung der eindeutigen Priorität. Ich denke an Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Es geht um eine eindeutige Priorität. Jesus will damit das Gebot, du sollst deine Eltern ehren, nicht aufheben oder so, sondern er will sagen, es gibt eine eindeutige Priorität. Jesus ist immer wichtiger. Und das betrifft vor allem Situationen, wo es eine Konkurrenzsituation ist, wo wir uns entscheiden müssen, gehorche ich Gott, gehorche ich meinen Eltern. Dann, sagt Jesus, musst du ganz klar sein. Ich war gestern in Graben-Neudorf. Da kennen manche den Ort, dort wohnt der frühere Laacher Pastor Erich Hess wohnt dort, da komme ich ja her, gebürtig. Und ich war dort, weil gestern eine Gedenkfeier stattgefunden hat an meinen früheren Jungschar-Leiter. Dieter Blau hieß der. Und Dieter Blau war ein Original im ganzen Ort und darüber hinaus bekannt. Das war nämlich so ein halbberuflicher Jungschar-Onkel, kann man sagen. Der hat in allen möglichen Ortschaften der Gegend Jungschar gehalten und hat CVJMs gegründet und Jungscharen gegründet. Bei dem gab es eine sehr eindeutige Priorität und die kam gestern auch sehr deutlich zur Sprache. Diese Priorität war die Jungschar. Der hat irgendeinen Jungscharler auf der Straße getroffen und der war mit einem Kumpel unterwegs. Dann hat er den gefragt, wie heißt du? Peter. Peter, warum gehst du nicht in die Jungschar? Hat mir noch niemand eingeladen. Was? Du hast der Peter noch nie eingeladen? Hör ich mal her, am Donnerstag, am 6. bist du da. Und du darfst auf gar keinen Fall ohne den kommen. Und so. Der hat also die Leute überredet, in die Jungschar zu kommen und war da phänomenal. Hat da wirklich eine Gabe, ein Charisma gehabt, kann man sagen. Und seine Jungschar-Buben standen an erster Stelle. Das kann man genauso sagen. Wenn es darum ging bei der Gemeinde, wie hoch werden die Bänke gemacht, dann sagt er, die müssen genau auf das Format von meiner Jungschar-Buben angepasst werden. Und er sagt, da sitzen aber als Erwachsene, sitzt man so tief. Das war dem völlig wurscht. Der hatte eine eindeutige Priorität, eine ganz klare Marschrichtung. So denke ich mir das, sagt es Jesus hier. Eure Priorität muss eindeutig sein. Und von meinem Jungscharleiter Dieter habe ich gelernt, dass Glaube auch etwas mit Kampf zu tun hat. Er war eine echte Kämpfernatur. Das hat auch bedeutet, dass er keinem Konflikt aus dem Weg gegangen ist. Das hat Vor- und Nachteile, sage ich mal. Also bei dem war es nicht friedlich. Ja. Deshalb hat er auch ab und zu die Gemeinde wechseln müssen. Und deshalb hat er vielleicht auch an verschiedenen Orten Jungschar gemacht, weil es immer irgendwo, vor allem mit den Verantwortlichen der Gemeinde, gekracht hat. In der Jungschar nicht, aber mit dem Pfarrer oder so. Ja. Da gab es immer Schwierigkeiten, weil seine Priorität so eindeutig war. Und die Priorität von den anderen, die war nicht eindeutig, jedenfalls nicht in seinem Sinne. Jesus mutet uns diese klare Priorität zu. Wer Sohn oder Tochter, ich gucke meinen Sohn, meine Töchter an, mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Das ist ein hartes Wort. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine echte Zumutung, ihr Lieben. Und diese Zumutung, die stellt Jesus hier im Matthäusevangelium neben die Feindesliebe. Das ist die andere Seite der gleichen Medaille. Das Gemeinsame ist die eindeutige Priorität bei Jesus. Weil Jesus meine Priorität ist, meine Priorität Nummer eins, deshalb bin ich selber nicht meine Priorität, deshalb kann ich auch meine Feinde lieben. Das heißt nicht, dass ich nicht mit ihnen streiten kann, wie das mein Jungscharleiter Dieter ja gut vorgemacht hat. Jesus hat das Recht zur Zumutung, denn er ist Gottes Sohn. Er ist der Retter aus Gottverlassenheit und Sünde. Deshalb darf er so reden. Und ich habe noch eine dritte Zumutung, oder Jesus hat noch eine dritte Zumutung für uns, die Zumutung des Loslassens. Und das ist jetzt das Allerschwerste. Nicht nur Eltern und Kinder soll man nicht mehr lieben als Jesus, sondern sogar das eigene Leben. Wer sein Leben findet, wird es verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Dieser Satz ist ganz herrlich paradox formuliert. Es wird wirklich gesagt, wer sein Leben findet, ja, man würde da eher erwarten, wer sein Leben erhalten will, und so steht es auch in den anderen Evangelien, aber bei Matthäus hier ganz klar zweimal das gleiche Wort. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren, und wer sein Leben verliert, der wird es finden. Zweimal genau die gleichen Worte, nur in umgekehrter Reihenfolge. Mit einer Ausnahme, es gibt eine kleine Ergänzung in der zweiten Hälfte, um meinetwillen. Es geht um die gleiche Priorität wie vorher. Es geht um die Priorität Jesu. Jesus ist wichtiger. Und den ersten Christen war klar, was dieser Vers zu bedeuten hat. Es ist die Bereitschaft zum Martyrium. Offensichtlich. Denn im Vers davor wird gesagt, wer nicht sein Kreuz aufnimmt und folgt mir nach, der kann nicht mein Jünger sein. Und das Kreuz, ihr Lieben, ist ein Hinrichtungswerkzeug. Das sieht nur heute so niedlich aus, aber eigentlich ist das ein ziemlich grausames Folterinstrument. Deshalb das Kreuz Jesu nachtragen ist sehr eindeutig darauf bezogen, auch das eigene Leben hinzugeben für Jesus. Jetzt muss man das natürlich trotzdem übertragen, weil heute bei uns stirbt man ja nicht mehr für den Glauben. Das wird ganz schön schwierig, das eigene Leben zu opfern. Ich habe eine ganz tolle Zusammenfassung zu diesem Vers bei Walter Kleiber gefunden, die möchte ich euch weitergeben. Er schreibt, gerade diejenigen, die meinen, sie könnten sich ihr Leben selbst aneignen und es ganz für sich leben, werden es verlieren. Ich lese den Satz nochmal. Gerade diejenigen, die meinen, sie könnten sich ihr Leben selbst aneignen und es ganz für sich leben, werden es verlieren. Es wird ihnen zwischen den Händen zerrinnen und sich im Kreis um sich selbst totlaufen. Nur wer bereit ist, sein Leben für Gottes Sache und die des Nächsten zu riskieren, ja zu verlieren, wird wahres Leben finden. Leben, das erfüllt ist von der Schönheit und dem Reichtum, die Liebe schenkt. Leiden um Jesu willen ist immer Leiden um der Liebe willen. Also nicht um des Leidens selbst willen, immer um der Liebe willen. Und dann schließt er, das tiefe Paradox ist dann freilich, gerade in der Hingabe für Jesus und im Einsatz für andere findet der Mensch das, wonach er immer schon sucht, sein eigenes Leben. Also wir müssen uns auf diesen paradoxen Weg einlassen, um das zu finden, was wir wirklich suchen, nämlich das eigene erfüllte Leben. Das war die dritte Zumutung. Das Loslassen. Drei Zumutungen. Die erste, die Zumutung des Unfriedens. Es wird nicht immer gemütlich sein, wenn wir Jesus folgen. Die Zumutung der eindeutigen Priorität. Jesus ist immer wichtiger. Und die Zumutung des Loslassens. Erst wenn ich mich selbst loslasse, werde ich das Leben finden. Und deshalb steht am Ende meiner Predigt die Frage, die sich auch den Jüngern gestellt hat bei dieser Predigt, die Jesus ihnen gehalten hat. Sind wir bereit, uns von ihm senden zu lassen? Die Felder sind weiß zur Ernte, aber wenige sind der Arbeiter. Das war ein Lieblingssatz meines Jüngscherleiters Dieter Blau. Amen.